Und ich sag, na was, na was, na was.
Der Rabaue-Podcast, präsentiert von Blitzschutz Orbat.
Na was, na was, na was, der Podcast geht in eine neue Runde und ich freue mich, dass heute unser Bassist da ist, der Letzte im Bunde, der aber ja schon mit mir vor ein paar Wochen bei Kölsch und Jod war, der Benny, und deswegen haben wir gesagt, wir machen die Folge erstmal zum Schluss im lustigen Bandreigen, bevor es dann losgeht mit Special-Sendungen, ne? Hallo Benny.
Halli, hallo, hallo.
Ja, Benny sagte gerade, wir machen ja sonst nichts, ne?
Ja, wir sind im Moment wirklich richtig fleißig, wir kommen ja gerade aus dem Proberaum und haben wirklich eine lange, lange Probe gemacht und schön mit den Technikern zusammen.
War für uns eigentlich schon erstaunlich lang, ne?
Ja, wir haben richtig brav geprobt und mit der Technik, und jetzt heute Abend geht's dann das erste Mal quasi unser neues Sessionsprogramm los. Sehr spannend.
Ich bin echt gespannt, wie das ankommt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe überhaupt keine Idee, was da passiert. Also nur mal zur Erklärung für euch, wir haben alles umgeschmissen. Also einmal so komplett neu macht der Mai. Ich glaube, gestern einfach den kompletten Rührstab in das Programm reingelegt, ja. Und dann jetzt komplett neu an den Start.
Das Gute ist ja, dass man November hat man ein bisschen so die Spielwiese. Wir spielen zwar circa 20 Mal, aber eben nicht die 30, bis zu 30 Mal an einem Wochenende. Und da hat man zwischendurch auch zwischen den Wochenenden auch ein bisschen Möglichkeiten, noch ein bisschen anzupassen. Ja. Und das ist dann so das Feintuning. Aber wir haben das Luxusproblem, dass wir einfach zu viele schöne Lieder haben, die wir gerne spielen würden.
Wir haben ja heute eins veröffentlicht, ein ganz neues. Ne? Also ja. Wir haben heute Freitag, nur zur Erklärung. Und
genau.
Am Sonntag geht das hier online. Aber heute haben wir Beiler Beiler auf den Markt geschmissen.
Genau. Und ich bin ja der große Mallorca-Musikfan. Also eher von der Seite her. Also ich bin einmal im Jahr in Mallorca, wenn wir da spielen. Mhm. Und muss mich da so dran gewöhnen, aber ich kenne Après-Ski schon lange und ich muss sagen, was irre ist für mich bei der Nummer, die macht mir richtig, richtig Spaß.
Ich finde, die ist irgendwie so, wie vor 10 Jahren gute Laune war, ne?
Die ist wiederum so bescheuert, dass sie schon wieder bescheuert gut ist. Es gibt so andere Nummern, wo man denkt, ja, muss das jetzt sein, aber die Nummer, die hat für mich so einen Helge Schneider-Touch.
Und ich fand das mega gut, mit dem Typ zusammenzuarbeiten.
Ja, ich fand den unfassbar angenehm und unfassbar kollegial, und auch, dass so ein Solosänger kommt, sagt, ne, die Band muss alle mit dabei, mit immer mit ins Bild. Und ja. Der ist eben von Haus aus auch ein Rockmusiker. Der weiß, wie das ist, eine Band zu haben.
Der hat ja wirklich tatsächlich früher, Icke Hüftgold, echt richtig viel Hardrockmusik gemacht.
Ja, der weiß das zu schätzen, und das trifft sich irgendwie sehr gut. Und ich bin total happy, wie der uns eben auch wahrnimmt und mit uns gemeinsam. Das macht dann Spaß. Und ja, vor allem hätte ja auch stressig sein können, so ein Videodreh. Wir waren ja wirklich von 15 Uhr bis 22 Uhr mit der kurzen Pause da dran. Und
das ist mittlerweile so krass, weil aus der Band selber keiner mehr raucht.
Ja. Macht überhaupt keine Pausen mehr.
Nee, es gibt keine Pausen mehr. Wir haben auch eben, wie lange haben wir durchgeprobt? Von 11 bis 3:30 oder so.
Ja, ja. So, und dann haben wir nur noch ein bisschen Social Media gemacht, noch eine Stunde.
Und dann war gut.
Ja, aber ich glaube schon, dass unsere Zuhörerschaft das auch merkt, dass von uns ja durchaus relativ viel Input kommt. Ich bin ja immer der die Wikipedia-Beiträge mit den neuen Singles ergänzt, und ich sehe mich, dass alle 2 Wochen irgendwie was Neues schreiben.
Ja, aber im Moment ist das eigentlich ganz geil. Ich habe ja mit Albert auch darüber lange philosophiert. Ich glaube, es ist im Moment einfach die Zeit, dass man so arbeitet und so hantiert und agiert, und natürlich ist das alles viel. Ne? Jetzt kommt dann noch Weihnachtsshow und die Vorsession, und dann geht es natürlich schon mal wieder richtig auf die Bretter, und dann muss man mal wieder richtig Gas geben. Ne?
Das ist jetzt so. Wir haben jetzt durchgehend Programm. Wir haben ja eine Woche quasi Pause zwischen Weihnachten und Neujahr, und dann sind wir jetzt bis Mitte Februar zugange. Dann haben wir wieder ein bisschen Luft bis zur Kölschen Woche. Aber das macht ja auch total Spaß, wenn man auch so ein bisschen getragen wird momentan. Also wir hatten ja eigentlich jeden Auftritt die letzten Monate, hat einfach immer Spaß gemacht.
Ja. Und das, ich bin also wirklich auf heute Abend gespannt, meine Oma hat immer gesagt, wie ein Flitzebogen.
Ja, ja. Wir haben mal einmal ein Lied gemacht mit Rabaue, als wir versucht haben, ein bisschen moderner zu werden in den 2000ern noch. Das war 1-0 für Kölle. Das war ein Cover von, fällt mir gerade nicht ein.
Sex is on Fire.
Und wir haben den gespielt, einmal live, Jan von Wert auf dem Schiff, und haben fassungslose Gesichter geschaut. Also denke, was denn? Genau, und einmal hatten wir es bei Müller-Tours, bei so einem Kegeltour-Event gespielt und auch in entsetzte Gesichter. Dann haben dieses Lied, das wir mühevoll aufgenommen hatten und geprobt hatten, nach zweimal dann wieder.
Apropos Müller-Tours, möchte ich an der Stelle auch noch erwähnen, dass am 31. Januar 2026 im kleinen Satori bei den Sulz-Klettenbergern in Kooperation mit Müller-Tours auftreten.
Ja, also Müller-Tours war sehr gut zu uns. Wir waren in den ab 2009 bis 2011, 12, glaube ich, gefühlt 50 Mal jedes Jahr für Müller-Tours unterwegs.
Ich hatte ja nur jetzt 14 Tage Anlauf gebraucht, um dieses Video endlich zu schicken. Also. Die arme Frau von Müller-Tours hat mich, glaube ich, öfter angerufen als ihren Mann in den letzten zwei Wochen. Ja, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, Beiler Beiler ist draußen und natürlich gibt es auch ein paar Kritiker, das ist immer so ein Thema, ne? Das ist ja, ich lese das mittlerweile gar nicht mehr.
Ja, das ist natürlich, was ist der pure Karneval? Manchmal finde ich es lustig, dass einige Altkarnevalisten dann auch gerne sagen, ja, das ist nicht mal mein Karneval. Und dann denkt man zurück, was haben die denn früher für Lieder gesungen? Und dann kam man dann auf die Bühne und hat dann gehört, wie sie irgendwelche kölschen Versionen von Rocking All Over the World irgendwie gesungen haben.
Ja.
Also Karneval ist immer auch laut und aufmüpfig und ich finde, das soll vor allem Spaß machen. Und die Nummer finden wir, macht uns allen Spaß.
Ich finde auch, da ist eigentlich überhaupt nichts Aufmüpfiges, außer dass man das mit Icke Hüftgold gemacht hat. Gut.
Nein,
das ist aber ich finde das immer so geil. Leute schreiben dann irgendwelche Kommentare und sind dann echt der Meinung, sie stoppen jetzt die komplette Kampagne, weil ich geschrieben habe. Warum mit Icke Hüftgold?
Ach so, okay.
Nein, also. Ich fand aber letztens den Kommentar von Icke super. Geh doch in den Keller heulen, wir machen eh weiter.
Nein, das ist, es passt eben auch zu uns. Wir haben mit seit gute Laune eben auch immer so, auch immer mal einen Mallorca-Mix gemacht von unseren Liedern. Und wir treten gerne auch am Ballermann auf, das ist gar keine irgendwie Verbiegung. Wir sind ja, wie heißt der nochmal, was hat der Guido Kanz so schön gesagt?
Der Thermomix.
Genau, der Thermomix.
Der Kölschen Band.
Kölschen Band und das, also wir machen ja wirklich von Eilemann bis Beiler Beiler die ganze Bandbreite und zwischendurch haben wir auch Op einmal gemacht. Und das gehört auch alles zusammen, genau wie man lacht manchmal, man weint manchmal, man ist manchmal sentimental und wir bieten das eben.
Ich glaube, das ist aber auch gerade das Geile, dass wir uns nie irgendwo in eine Ecke gesetzt und gesagt haben, so, das ist jetzt unsere Ecke, wir klingen immer so, wir machen immer dies, wir machen immer das. Deswegen können wir gerade halt so vielseitig agieren.
Ja. Und ein Kollege meinte auch, ja, klingt alles unterschiedlich, aber man hört ja, dass Alex singt. Das ist ja schon ein verbindendes Element.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ja.
Solange man das noch erkennt, ist eigentlich alles gut. Du hast Jubiläum dieses Jahr, ne?
Ja, das ist jetzt gerade 20 Jahre her, dass ich, das ist wirklich eine irre Geschichte. Am Sonntagabend habe ich eine Tanzmucke gemacht im Tennisverein Loma, glaube ich. Und da kam ein Saxophonist dazu, der Peter Jung, der jetzt auch immer noch beim Helmut Blödgen gespielt hat und jetzt, wie heißt es?
Matthias Hessler.
Genau, Matthias Hessler spielt. Und der erzählte, ja, ich war mit einem Rabauer in Hintertux, habe das Open Air da oben gespielt. So im Sommer Open Air haben die da gemacht. Zusammen mit den Schürzenjägern. Das war toll. Und ich sagte, hör mal, diese Covermucke, die ich so mache, ich habe Covermucke gemacht, ich habe parallel beim BDR gearbeitet, ich habe parallel im Musikstore gearbeitet. Und ich habe gesagt, diese Covermucke, das läuft gut, alles super, aber auf die Dauer, ich hätte auch mal Lust, so in so eine richtige Karnevalsband auf die Bühne zu gehen. Sitzungskapelle habe ich davor schon 20 Jahre gemacht.
Auch mit eigener Sitzungskapelle.
Und nachher auch eine eigene Sitzungskapelle, die hat man auch gehört, genau, aber viel im rechtsrheinischen Raum, Leverkusen, Monheim und so weiter,
ja.
Hilden. Und dann habe ich dem gesagt, hör mal, wenn du mal was hörst, würde ich mich gerne bewerben. Und am nächsten Morgen, Montagmorgen, 10 Uhr, ruft der Albert beim Peter Jung an, hör mal, wir brauchen einen neuen Bassisten, der bei uns anfangen wollte, hört, fängt doch nicht an.
Mhm.
Dann rief der Peter Jung mich an, hör mal, der ruft gleich einen Albert Detmer von Rabauer an bei dir. ich habe dich vorgeschlagen, hast ja gestern Abend gesagt. Und dann eine halbe Stunde später klingt das Telefon, Albert dran, wir quatschen, wir dann verabreden wir uns für den nächsten Tag. Sag ich, hast du morgen Zeit? Sag ich, ja klar habe ich Zeit, ich komme vorbei. Ich beim WDR angerufen, ich bin morgen krank, ich kann leider nicht kommen. Und bin dahin zur Probe, da standen dann die Jungs im Proberaum und das Verrückte ist, weil die für das Open Air alle Titel aufgeschrieben hatten auf Noten, war das eine Audition bei einer Karnevalsband, wo du vom Blatt spielen musstest.
Okay.
Das heißt, wie im Orchester kriegst du die Noten hingelegt und dann wurde eingezählt, dann musstest du spielen. Und das war eben meine Heimstrecke. Ja, und dann haben wir uns, dann sagte der Campus, ich muss nochmal zur Koloskopie gleich, aber Jung, das ist gut, wir kommen da zusammen, so ungefähr. Und das war der Anfang vom Ende. Nein, dann, das war eben ganz irrer Sprung rein und dann direkt schon haben wir dann Otto Mainklavier gespielt,
ja.
Und waren im gleichen Monat noch zweimal in Hintertux.
Das waren die heißen Jahre, da fuhr man jede Woche dahin.
Ja.
Da haben die ernsthaft darüber nachgedacht, in der Wintersaison ja. jeden Montag in Österreich zu spielen ja. und ansonsten noch 200 Unauftritte im Karneval genau. wegzuknallen. Und genau. da war Montag immer frei.
Genau, Montag, Dienstag hatten wir mehr oder weniger frei. Dienstag können wir ein paar umlegen, weil wir hatten in Ischgl gespielt und ja. waren da gut angekommen. Da hat er gesagt, ihr könnt jeden Dienstag hier spielen. Da haben wir wirklich überlegt, wie man das mit dem Flieger klappt und in der zweiten Anlage.
Ja, da darfst du wirklich nicht drüber nachdenken. Da sind manche Dinge laufen da oder sind da passiert, da ja, musst du wirklich einfach nur weghören.
Ja, das war schon.
Ja.
Wir sind ja auch wirklich nach der Session mit 180, 200 Dingern regelmäßig direkt danach nach Österreich gefahren und haben dann Après-Ski gespielt, wie du ja auch schon erlebt hast.
Mhm.
Aber dann bis zu 10 Dinger und selber aufbauen, selber abbauen, selber mischen.
Das habe ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt, die Story. Die habe ich immer nur Leuten erzählt, denen ich erklären wollte, wie bekloppt das hier läuft. Ich wurde ja dann irgendwann angerufen, gut, die Story kennen wir alle, und dann ging es heiß her, direkt nach Karneval zur Après-Ski-Tour. Und die ja. startete an Aschermittwoch, morgens früh, und ich wohnte damals noch in Wickuhl, das war so ein kleiner Ort oberhalb von Loma, und du wohntest in Neuhohenrath.
Ja.
Damals, also unterhalb von Loma, also so alles
ja, ja.
Luftlinie, 2 Kilometer voneinander weg. Und dann sagte man mir dann, ja, pass auf, wir kommen dich holen um 3:30 morgens um an der Bushaltestelle auf dem Weg, dann holen wir den Benni ab und dann fahren wir nach Österreich. So, ich komplett aufgeregt, nervös, bis unter die Socken, ne, Koffer gepackt, irgendwie eine Stunde gepennt, nachts, ich konnte noch nicht richtig schlafen, wusste nicht, was passiert. Ich dachte, jetzt geht's halt richtig los hier. Ich kannte die Bilder aus dem Fire and Ice aus Sölden und dachte, jetzt kann ich gleich Après-Ski machen. Und neue Band und alles neu macht der Mai. Naja, und dann bin ich dann aufgestanden morgens früh, ich glaube um 2:30 und habe mich dann geduscht und fertig gemacht und dann angezogen und den Koffer gepackt und bin dann um 3:15 dann, ich weiß nicht, glaube ich bei gefühlt -5 Grad zur Bushaltestelle marschiert und habe mich da hingesetzt und gewartet und es wurde 3:30, es wurde 4:45, es wurde 4:45, es wurde 4:20. Und um 5:10 klingelte mein Telefon. Campus war dran und sagte, der Detmar hat verschlafen, wir sind jetzt gerade in Grevenbruch losgefahren.
Ja,
super. Und dann bin ich wieder zurück in meinen Kaffeematt und wurde dann eingesammelt. Und dann war der erste, allererste Auftritt in, in Meierhofen, Linkshofen, in Gerlos, ne?
Ja.
Gerlos. Und dieser Auftritt fand statt in einer Gartenhütte, wo man einfach die Front nicht eingebaut hatte. Und die stand so ein bisschen im Hang drinne, oben oberhalb der Terrasse von einer Après-Ski-Location. Stahlblauer Himmel, ist super geiles Wetter. Dann haben wir den ganzen Klumpatsch aber erstmal durch den Schnee, der knietief war, von der Terrasse bis diese 6-7 Meter hoch in die Hütte gepuckelt. Sind dann essen gegangen. Währenddessen zog sich der Himmel zu, es fing an zu schneien und es saßen nachher noch 4 Gäste auf der Terrasse. Ja. Nämlich der DJ aus NF und seine Ehefrau und befreundetes
Pärchen.
Ja.
Super Nummer. Und dann sind wir danach im Hotel angekommen und unser Gitarrist Peter Jansen sagte, wo ist mein Koffer? Wir haben mal alles eingeladen, was da stand. Ja, mein Koffer ist nicht da.
Mhm.
Wir wieder da hingefahren. Und zwar da, wo wir den Bus geparkt hatten, da ging es steil bergab und er hatte die Bremsen an seinen Rollen nicht. Dann ist dann sein Koffer alleine ins Tal gefahren. Der musste dann auch noch wieder. Aber das war so typische Après-Ski-Sache. Vor allem, man muss sich vorstellen, wir hatten ja diese 200 Shows in den Knochen. Wir waren auch wirklich tief müde.
Ja.
Genau. Aber das hat uns ja auch abgehärtet für viele andere Wahnsinnstaten.
Ja, hier wird nicht gejammert.
Nee.
Hier wird einfach gespielt.
Genau.
Ja, und ja, 20 Jahre bist du dabei, gibt es so einen Moment, wo du sagst, ey, das war für mich echt so ein Ding, da denke ich heute noch gern dran zurück oder da.
Also, ich erinnere mich, wie wir in Sydney auf der Harbour Bridge standen. Ja. Und ich dann wirklich, da ist mal so angeleint und hat so ein Overall an und schaut über Sydney und steht eben wirklich auf einer Riesenbrücke total hoch. Mhm. Dann habe ich mich so rumgedreht zum Albert und habe gesagt, und das alles für ein bisschen Hände zum Himmel singen.
Ja.
Und dann sind wir danach durch Singapur gegangen, das waren schon tolle Erlebnisse. Und Südafrika, jetzt mit der WM Namibia, jetzt die Tour. Diese Sache natürlich. Und was aber auch immer wirklich schön ist, wirklich sehr oft, ist dieses Klassenfahrt-Feeling im Bus. Aber wir sammeln dann die Roadies ein. Wir haben ja eine Crew, die wir auch, ja, der eine ist seit 10 Jahren dabei, der andere seit 8 Jahren, wo man wirklich auch alles persönlich über den anderen weiß und wo man wirklich dann in den Bus reingeht und ist eigentlich auch oft so, wenn man vorher so kleine, ja, Diskussionen innerhalb der Band hatte, in dem Moment, wo man dann wirklich die Klassenfahrt losgeht, dann wird das einfach zur Seite geschoben. Jetzt kommen, machen wir mal, ziehen wir das durch und haben Spaß und bringen den Spaß vor allem auf die Bühne. Weil wenn du auf der Bühne stehst und hast gerade dich wegen irgendeiner Umsatzsteuererklärung gestritten oder irgendeinem Büroscheiß, der ja leider dazugehört, das will ja keiner hören und das macht vor allem keinen Spaß.
Mhm. Ja. Aber das ist wirklich so. Wir haben ja wir fahren ja sehr oft zusammen ab und haben ja auch keine Profi-Crew, natürlich haben wir Profi-Techniker, die vorne unseren Sound machen. Dominik ist da natürlich genau wie Markus, die wissen genau, was wir tun, aber wir haben eben jetzt keine Profi-Hands, sondern es sind wirklich alles Kumpels, ne, die irgendwann angefangen haben vor Jahren, die seit Jahrzehnten eigentlich auch, wie Toni zum Beispiel, an meiner Seite sind und der weiß natürlich genau, bei der und der Handbewegung braucht er ein Wasser oder da jetzt hätte er gerne gleich hinter der Bühne eine Cola Zero oder oh Gott, Gitarrenseite ist gerissen, sowas passiert ja traditionell immer im Gürze nicht.
Ja, ja, ja. Und wo das Mischpult dann auch zum ersten Mal im Jahr immer nicht hochfährt,
das gibt, muss dann im Gürze nicht sein. Oder im Maritim. Es gibt immer diese Auftritte, spielst den ersten Auftritt bei einem großen Chor in Köln oder einer Riesengesellschaft und dann hat sich das Mischpult überlegt, jetzt ist genau der Auftritt 1001, wo ich ausbleibe.
Genau, ja. Ja. Ja, da muss man eben dann einfach die Ruhe bewahren und das ist das Gute auch an gefühlt, es fair zu zählen, aber um die 5000 Auftritte werden es gewesen sein mit Rabaue, wo man dann sagt, okay, selbst wenn der eine jetzt mal daneben geht, dann ist das eben einer, den man mal, was scheiße ist, wenn du nicht selber, wenn es dein Fehler ist und dich auch nicht vorbereitet hast. Das ist ja die Gefahr. Du musst immer wieder denken, okay, gleich geht's los. Hast du auch wirklich alle Sachen dabei? Sowas Blödes wie Ersatzseiten, Ersatzbass, ist der auch gecheckt und so weiter. Den brauchst du 2 Jahre vielleicht nicht, aber auf einmal brauchst du ihn und dann muss er eben auch funktionieren.
Der Tag kommt.
Ja, ja. Ja, ja, genau.
Und das ist ja vor allen Dingen so, diese Kluft zwischen Bands, sag mal, in unserer, in Anführungszeichen, Liga und ganz jungen Truppen, die gibt es nicht mehr.
Ja.
Ja. Also kommen teilweise Bands, die sind in der ersten Session und die kommen mit Klamotten da angerollt, da denkst du, was haben die gerade gemacht? Haben die den Thomann überfallen oder
hier? Ne? Das ist schon. Das ist alles, das hat sich unglaublich verbessert. Also auch wenn man die ganze Produktion, jetzt sind die ganzen Sampler raus und die Playlists, wenn du die da durchhörst, früher gab es da wirklich Produktionen, da merkte man, okay, der Home Recorder war angeschmissen worden, Gitarrenstimmgerät war noch nicht da. Und dann wurde das aber auch trotzdem irgendwie veröffentlicht. Und das ist einfach unfassbar professionell geworden. Mir fällt noch eine Sache ein, die ich mit am schönsten fand, in unserer Zusammenarbeit. Ich hatte einmal einen melancholischen Moment um 3 Uhr morgens beim Tanz in den Maifest in dem kleinen Dörfchen Grünborn, wo ich gelebt habe, und sah mein Haus und sang dann vor mich hin, ich bin eine arme Sau, ich habe kein Geld, ich habe keine Frau, mein Auto ist kaputt und auch mein Haus ist Schrott oder so. Ja. Und dann habe ich ein Video davon gemacht und dem Alex rüber geschickt, schau mal, ich habe ein neues Lied geschrieben. Und eine Stunde später, um 10 Uhr, kam eine Mail zurück, hör mal, ich habe hier die Strophen fertig, 4 Strophen.
Ja.
Und dann im Proberaum das den Kollegen vorgespielt und anders als oft, alle, das ist ja klasse, das ist toll, das machen wir und so weiter. Und dann wirklich Schlag auf Schlag dann im Juli, dann mal Bob Open Air gespielt, auf die Platte bekommen und dann im Maritim Vorstellabend auch den ganzen Vorstellabend. Das war so richtig so, wo man sagte, das hat so richtig Spaß gemacht.
Das war aber auch wieder so eine Facette, die wir halt einfach gebracht haben, die sonst so kein anderer macht.
Genau, und das Ding hat es lange, lange im Programm, also bei Herrensitzungen und auch bei den ganzen Biergartenkonzerten Corona, wo du auch dann durch den ganzen Biergarten gehen konntest. Das war einfach so 7-8 Minuten, wo einfach eine ganz andere Interaktion mit dem Publikum war, als wenn du nur da denen ihre Lieder gibst. Und selbst die reichsten Leute singen gerne Ich bin eine arme Sau, weil jeder ja irgendwie auch ja seine Malessen hat und sich irgendwie...
Also das sind aber auch, wenn du mich fragen würdest, eigentlich auch so mit die schönsten Momente. Natürlich spiele ich auch total gerne in einer riesen Halle, wo 500.000 Leute stehen. Ja, das ist es. Oder Open Air mit ganz, ganz vielen Tausenden von Leuten vor der Bühne. Aber diese Publikumsnähe, wie wir die bei ganz kleinen Veranstaltungen, die machen wir ja jetzt mittlerweile nicht mehr, weil es sie nicht mehr gibt, weil es ausgestorben ist, leider Gottes. Wir haben immer gespielt in Hennef. Oder in den Eidorf. Im Schützenhof. Das waren so Kegelclub-Frühschoppen. Und dann gingst du in so eine Art Scheune rein und dann spieltest du da vor irgendwas. Entweder wenn du Glück hattest, über 100 Leute und wenn du Pech hattest, waren es auch mal nur 50.
Ja.
Aber du hattest eben das Ganze immer so im September, Oktober und konntest da schon testen, wirklich mit Augenkontakt, wie kommen die Nummern an, laufen die, tun die, funktioniert das?
Und vor allem auch die Ansagen und viele Ansagen, die du jetzt auch noch weißt, wie du jetzt auch noch nutzt bei den Herrensitzungen und so weiter. Inzwischen ist ja so, wir gehen in eine Herrensitzung rein und sagen, dank Eidorf oder eben auch früher verschiedenen anderen Formaten, wissen wir, wie es, wir klingen arrogant, wissen wir, wie es geht, aber haben wir diese Erfahrung, dass man auch, was man von Rednern hört, dass man, okay, heute sind die so drauf, wir haben einen zweiten Weg. Weil das ist bei Herrensitzungen, wenn du da den falschen Ton triffst und auf einmal in deiner Songauswahl bleibst, kann es sein, dass so ein Job auch wirklich nach hinten los kann.
Genau, das muss man einfach erstmal erklären. Also wir wirken zwar immer unfassbar spontan und wir wirken immer so, dass wir auf Abruf alles machen. Das stimmt auch, dass wir auf Abruf und spontan arbeiten, aber das, was dann passiert, da sind wir uns zu 100% sicher, dass wir wissen, welchen Schritt wir als nächstes gehen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Festzelte mit 2.500 Männern, wo die Stimmung kippt.
Ja.
Dann ist einfach der komplette Tag am Arsch. Wenn du da nicht funktionierst und du musst das auf die Reihe kriegen und dann musst du eben genau gucken, dass du, so machen wir das sehr gerne, so Zuganker ins Programm einbaust, wo du einfach genau weißt, ey, wenn wir jetzt irgendwo hinstürzen, dann maximal so 3 Meter runter und dann haben wir aber das Ding wieder und da geht's dann weiter.
Und das macht eben auch diese Ausstrahlung, dass man auf der Bühne nicht steht, also und Angst bekommt. Also ich habe wirklich über die Jahrzehnte, die ich jetzt auch aktiv Bühnenmusiker bin, ich habe wirklich Bands gerade bei Herrensitzungen, also unfassbar abschmieren sehen, wo wirklich keiner mitgemacht hat. Früher wurde dann Skat gespielt, hin und wieder mal rübergeschaut auf die Bühne. Jetzt hängen die an ihren Handys oder gehen alle raus.
Ja.
Das ist ein ganz spezielles Gebiet und da geht es dann auch nicht um instrumentale Virtuosität. Wir spielen ja alle ordentlich und unser Albert haut ja mit seinem Schlagzeug auch immer ganz viel weg. Aber da geht es ganz viel um Verstehen, um Publikum lesen.
Und wie jetzt gerade vorgestern wieder passiert. Wir hatten ja vorgestern einen Auftritt in einer Location, die ziemlich speziell ist, im Wasserturm in Köln.
Ja.
Und gebucht war ein Auftritt für eine Beton-Union, Dachverband.
Ja, genau.
So ein Wirtschaftsding Nordrhein-Westfalen. Und wir kannten keine genaue Personenanzahl und schauten also vom Parkplatz in den Wintergarten, wo das Ganze stattfand. Und wie viel waren es?
40, ja.
Es waren nicht
Männer zwischen 40 und 70 maximal.
Genau. Ja, und dann machst du einfach mal. Und Ende vom Lied war, hingen sich alle in den Armen und wir haben uns dann nach ungefähr einer Stunde 15 gehen lassen. Also das macht dann Bock.
Das macht Bock und das ist auch immer wieder das komplett Überraschende. Du fährst los zum Auftritt und denkst, ach, das war immer so schön da, das wird bestimmt ganz toll. Aus irgendeinem Grund haben alle irgendwie den linken Schuh an und es funktioniert nicht.
Mhm.
Und es gibt andere Dinge, wo du denkst, yes, oh Gott, wie jetzt das sah wie aus wie so ein Herrengolf-Abschlussessen. als man da reinkam, wo man irgendwie nur sich über irgendwelche Golfschlägergrößen unterhält. Aber die, in dem Moment, wo wir da waren, wollten die auch Spaß haben. Wir wollten denen Spaß machen, das passte und das war wirklich, wirklich ein schöner Abend.
Ja. Und da ist, glaube ich, das Thema, das dann in so einem Moment denke ich mir auch ganz oft, okay, jetzt wüsste ich gerne, wie viele Bands dann da wirklich gestorben werden.
Ja, das ist natürlich unglaublich hilfreich, dass man diese wirklich lange, lange, lange Erfahrung hat. Und aber auch, dass wir die Leute mögen. Also es ist nicht so, dass man irgendwie denkt, oh ja, das sind aber alte Säcke, ich meine, ich bin selber alt genug. Oder aber auch andersrum, wir spielen ja auch manchmal in irgendwelchen Zelten, du hast dann mehr oder weniger Teenager plus vor der Bühne. Mhm. Aber dann habe ich Spaß. Wir haben jetzt ja die Möglichkeit, die auch zu kriegen. Wir machen jetzt ja, ja. Dieses, wie heißt das, das Karneval ohne Alkohol in Dorinth an der Messe.
Also hier, das ist, genau. Ja,
das
Kölle-Alarm.
Ist Kölle-Alarm, das haben wir einmal zugesagt und dann sagt ich, ja, kommt der nächste wieder, ja, ja. Und
ja, da muss man dazu erklären, das ist wirklich komplett krass. Also Kölle-Alarm macht ja guter Bekannter von uns, Frank Tinsmann, federführend und der veranstaltet das jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, da sind auch federführend Erdmännchens und alles für andere
auch mit dabei,
so mit genau, dabei, die genau. Sich drum kümmern ja, ja, genau. Und das Team da einfach ergänzen. Und dann Köln Alarm kostet, glaube ich, an Eintritt 17 oder 18 Euro, ist nur für Jugendliche im Alter von 13 bis 16 oder 12 bis 16, irgendwie so.
Es gibt eben keinen Tropfen Alkohol natürlich,
genau. Passend. Es gibt nichts, du wirst vorne am Eingang abgegeben und dann darfst du Karneval feiern. Es gibt nur alkoholfreie Drinks und im Preis drin ist, glaube ich, eine Currywurst oder Pommes, ja, genau. Mayo oder irgendwie so ein Zeug. Und dann packt er aber wirklich auf die Bühne. Ne? Also Funky Marys, Casala war letztes Jahr da, ja. Mo Torres ist aufgetreten. Dann gibt es irgendwelche TikTok-Größen, die weiß nicht wie viele, 100 Millionen Follower haben, die kommen dann hin und singen irgendeine Nummer und dann kommen wir.
Genau. Und das erste Mal dachte ich mir auch, okay, das wird ja interessant. Aber dank unseres Getter-Teils, wie wir den nennen, wo wir richtig am Ende eskalieren, da sind wir schon sehr gut angekommen. Und auf einmal, nächsten Jahr, ich glaube, wir haben es jetzt zweimal gemacht oder dreimal?
Zweimal.
Zweimal gemacht. Zweite Mal war schon wieder, ach, das sind ja die wieder, das wird wieder cool. Und da haben wir also auch totalen Spaß und hatten danach, direkt danach irgendwie in Monheim noch so ein Riesenzelt, aber auch so eine Samstagsdisco, wo auch, sagen wir mal, bei 25-Jährigen mehr oder weniger Schluss war. Mhm. Und das macht uns Spaß und reizt uns auch, die dann auch zu kriegen. Und wie gesagt, das ist eigentlich die Grundidee, dass man auf die Bühne geht und sagt, ja, heute seid ihr unser Publikum und heute machen wir das mit euch und das immer wieder hinzukriegen.
Wobei es gibt auch mittlerweile Veranstaltungen, auf die ich echt keinen Bock mehr habe. Also genau von den Formaten, weil es dann auch kommerzielle Veranstalter gibt und die haben dann eben dieses letzte Fingerspitzengefühl dafür nicht. Gibt ja zum Beispiel noch als Pendant, als drittes neben den Monheimern und Kölner Alarm auch noch eine wunderschöne Veranstaltung ist die im Bergischen Löwen.
Ja.
Karnevalssamstag.
Ja, ja.
Da ist auch so Durchschnittsalter, da ist glaube ich so, wenn du da mit 40 hingehst, bist du schon alt.
Ja.
Aber die sind auch so cool, das macht super. Richtig Bock da. Das ist unfassbar, weil die aber auch einfach Bock haben und wollen. Dann haben die einen guten DJ, der gute Mucke vorher und nachher macht und einen echt einfach richtig geilen Sitzungspräsidenten, einen guten Moderator dabei, der dir dann auch ein Bett bereitet. Das sind einfach Sachen, die machen mir persönlich richtig Bock. Und dann gibt es also so Festzelte, wo genau, da gehst du nicht drauf ein, aber da hatte ich letztes Jahr schon echt keine Lust drauf. Also wenn du da ankommst und du siehst, es tropft von der Decke, da sind 2000 Mann in einem Zelt gefärscht, was eigentlich nur für 1000 ausgelastet ist und von den 2000 Mann sind 1900 so besoffen, dass sie gar nicht mehr wissen, was passiert.
Und da wird es auch einfach riskant für alle Beteiligten, die dann irgendwie beim Abbauen im Weg stehen und dann, das ist klar, das ist ja auch wirklich der Vorteil oft noch, wenn das eben wirklich Vereine machen, die einfach einen anderen Ethos da reinsetzen, als jetzt nur die schnelle Mark sehen. Mhm. Und da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen mit allgemeinen. Und das ist auch eine tolle Chance für die Vereine, weil viele Sitzungsformate sind ja ein bisschen defizitär. Aber bei den Partys kann man nochmal ein bisschen wieder Geld reinholen. Ne?
Naja, wenn die so weiter besucht werden, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Aber es gibt ja immer noch neue Formate, die sich da etablieren. Und das heißt, es gibt ja immer wieder auch noch Gesellschaften, die das versuchen zu forcieren oder was Neues zu machen. Jetzt Jan van Weert zum Beispiel mit dem Stiffeldanz, die jetzt ein ganz großes Projekt, also alle drei Ebenen im Satori voll zu machen.
Ja.
Na, großer, kleiner und Foyer, das muss schon schaffen. Karneval Samstag.
Ja, ja, aber das finde ich auch gerade gut, dass man, wie gesagt, als Vereinen wirklich noch versucht, die Oberhand zu behalten. Dass das ganze Karneval immer noch in der Tradition bleibt und jetzt nicht, was es ja, wir alle verdienen ja auch Geld damit, aber dass das karnevalistische Element noch erhalten bleibt. Weil das ist schon so, dass wir sind ja auch, du bist ja, Jan van Weert, auch Mitglied und ich bin dankenswert Ehrenmitglied von einigen Leuten, wo man auch von einigen Vereinen, wo man dann auch im E-Mail-Verteiler sieht, was parallel eben noch läuft. Wir machen ja auch Krankenhaussitzungen, Altenheim, das sind auch keine Feigenblattgeschichten, sondern das wird wirklich gelebt und auch wirklich gemeint. Und in dem Moment, wo man das Karnevalsgeschehen komplett den reinen kommerziellen Veranstaltern übergibt, dann fällt das eben weg. Und dann geht auch ein bisschen auch die Seele vom Karneval flöten.
Ich glaube, das wird aber auf Dauer auch nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass dieser ganz große Moment kommen wird, wo der Karneval sich komplett wandelt und nur noch kommerziell ist. Ich glaube nicht, dass das passiert. Also dafür sind die Vereine zu gut aufgestellt, dafür gibt es zu viel Nachwuchs, dafür gibt es auch zu viele Leute, die Vereinskarneval leben und gerade in Köln und im Umland. Das Umland ist ja sowas von saustark, das ist einfach krass. Ne?
Ja, ja. Also wir haben ja einige und über Jahrzehnte ja auch wirklich Freundschaften haben sich ja entwickelt mit verschiedensten Karnevalshochburgen und da sieht man wirklich, und das ist immer der Unterschied für mich, es gibt auch Leute, die kommerzielle Veranstaltungen machen, wo ich genau weiß, die würden es aber auch freiwillig machen.
Ja.
Oder auch die in der Agentur haben, aber ich weiß, auch wenn die kein Geld damit verdienen würden, würden die in irgendeinen Verein gehen, weil sie es wirklich vom Herzen her machen. Und es gibt die anderen, die wirklich denken, okay, ich habe jetzt schon Immobilien verkauft, Gebrauchtwagen habe ich versucht und jetzt mache ich eben auch eine Karnevalsagentur. Mhm. Das ist aber ein Riesenunterschied, ob du jetzt wirklich den Karneval lebst und auch damit aufgewachsen bist. Also ich bin jetzt eben auch wirklich, ich bin seit Mitte 80 eben aktiv im Karneval als Musiker. Und das ist einfach auch dadurch ein Teil von mir geworden.
Du kommst ja gebürtig nicht aus Köln.
Nee, ich bin ja gebürtiger Kieler, eine Kieler Sprodde. Aber meine Mutter hat immer bei uns in der Nachbarschaft das Karnevals-Event organisiert. Und dann alle meine Nachbarkinder wurden dann verkleidet und kamen dann zu den Weißerts in den Partykeller. Und mein Vater hat entweder selber DJ gemacht oder hat irgendeinen Schüler dazu verdonnert, der war Lehrer. Und das war, gibt es immer noch die Bilder. Das ist, und darum war das, dann war ich im Sauerland in der Schule, auch jedes Jahr eine riesen Karnevalsparty mit 2000 Kindern, die da waren. Auch die ersten Auftritte, da durfte man als Schulband dann da auch spielen. Also da bin ich wirklich reingeführt worden. Dann 84 nach Köln gekommen. Das Erste, was ich sehe, die Blackfish spielen in der Uni-Aula. Und total weggeblasen, wie gut die waren und wie gut die Songs waren. Und dann im Musikladen gearbeitet, dann alle Jungs kennengelernt von den Blackfish. Damals, die waren alle unsere Kunden, bis hin zum Mischer von den Blackfish, der jetzt zwischen Manager ist, der Matthias Becker. Ich habe dann mit dem Matthias Becker Kaffee getrunken, hat mir erzählt, der Tommy hat gekündigt und war damals schon in diese Insider-Gespräche. Ja. Ein unfassbarer Ritterschlag war einmal, dass dann der Hartmut Pries anrief und sagte, ich hör mal, ich habe die Platte von deiner Band gehört, könntest du nicht mal überlegen, ob du mal mit uns an den Gesangsarrangements was machst? Und dann dachte ich, okay, ist nicht zugekommen, aber die Anfrage gab es, soweit ich hier stehe. Und so Schritt für Schritt Sitzungskapelle gemacht, denkt man, ach, was die Bands da vorne machen, könnte ich aber auch. Ja, und dann kam irgendwann dieser ominöse Anruf und dann war es um mich geschehen.
Dann war es so. Passiert. Ja, ich glaube, das gibt da viele Leute, die das einfach nicht verstehen, dass man sowas macht im Karneval. Ich kenne das immer. Ich war letztens Jahr, hatte ich ja erzählt, auf einer wunderbaren Geburtstagsfeier in Kitzbühel eingeladen von einem Kölner, der mit vielen Freunden ja da gefeiert hat. Und da war das Prinzenpaar aus Frankfurt. Mhm. Und die konnten das nicht verstehen, dass ich davon lebe. Dass das so funktioniert. Also.
Das ist ja das Irre, dass wirklich diese Anzahl von Bands, was wir auch immer sagen, gibt es wirklich in Köln und im Zillertal. Diese Anzahl von Bands, die auch wirklich davon leben können, weil eben diese Auftrittsdichte da ist. Genau wie im Zillertal hast du ja gut Après-Ski, machst du auch, aber den ganzen Sommer über gibt's ja kein Hotel, wo nicht irgendeine Band spielt.
Ja.
Und das Gleiche ist eben bei uns eben im Karneval, aber natürlich auch die ganzen vielen kölschen Nächte im Umland. Das ist schon unfassbar und eine Riesenchance. Und darum gehen ja auch immer mehr Musiker direkt von der Uni in eine kölsche Band.
Und das ist auch das Krasse, was das Ehrenamt da für uns tut, ne? Nicht nur mit uns macht, sondern für uns tut. Denn egal wann du denkst, sag mal, jetzt ist ja wirklich überhaupt nicht die Jahreszeit oder überhaupt nicht die Möglichkeit irgendwie. Das ist, um Events zu machen. Du guckst in den Kalender und sagst, oh, 2. Mai-Wochenende, 100 Jahre Tambourcore da oder 500 Jahre Dorfgemeinschaft dies und das und jenes. Und das wird eben hier in der Region immer zelebriert. Mit einer kölschen Nacht und wenn man dann, oder beziehungsweise mit regionalem Programm. Und wenn man dann natürlich gut vernetzt ist und funktioniert, dann ist man gut unterwegs.
Ja, das ist, und aber vor allem wirklich, die andere Geschichte ist wirklich jedes Mal, egal, man kann ja sagen, ah, ich war dieses Jahr schon in Namibia, ich war schon bla bla.
Ja, genau.
Einfach jedes Mal, wenn du dann im Dorfsaal XY ankommst, dann ist das dein Publikum und das ist dein Moment und das sind Leute, die haben sich oft den Arsch aufgerissen und 3-4 Tage vorher den Saal geschmückt.
Ja.
Die haben gesammelt. Wir hatten ein Jubiläum in Richtung, ich glaube, in Richtung Aachen. Da sagte er, ja, als ich vor 3 Jahren das hier geplant war, hatte ich noch keinen Cent. Und dann haben wir angefangen zu sammeln. Und dann hat er gesagt, ja, ich wollte aber die Rabauer haben. Und dann habe ich geschaut, was das kostet. Und dann habe ich angefangen, was glaubst du, was ich Briefe geschrieben habe? Und er hat es eben hingekriegt. Und das ist toll, wie man sich dann untereinander unterstützt und dass die Leute wissen, dass sie dann darauf zählen können, dass wir auch kommen und uns wirklich Mühe geben. Den Arsch aufreißen, wie man so schön sagt.
Genau, und da sind eigentlich ganz, ganz viele dabei. Wenn du da jetzt anfangen würdest, namentlich zu nennen, dann säß man morgen früh noch hier. Aber so viele Überzeugungstäter auch gerade hier im Brauchtum unterwegs. Ne?
Ja, absolut. Also ich, und das ist, glaube ich, auch wirklich, wirklich besonders. Und wenn ich mich mit Musikern aus Hamburg oder Stuttgart und sowas unterhalte, sagen die alle, das haben wir ja nicht hier. Wir haben Kieler, die haben die Kieler Woche. Da gibt es einmal eine Woche, wo die Bands spielen können, die Kieler Bands. Ich habe letztes Jahr bei meiner Bluesband gespielt. Ansonsten gibt es einfach nichts, außer du organisierst selber in irgendeiner Kneipe was.
Da kann man vielleicht aber trotzdem mal 2 Beispiele kurz hervorheben. Den wir ja ganz viel machen, ist ja zum einen die Karnevalsfreunde Oberaußem, ja, die uns ja die Möglichkeit geben, in ihrer Halle zu proben.
Ja.
Wir haben ja keinen wirklichen Proberaum, das haben wir irgendwie, ergibt sich bei uns einfach nicht, weil wir keine Band sind, die einmal die Woche mit einer Kiste Bier irgendwo zusammenhockt, sondern das viel ergibt sich auf der Bühne.
Ja.
Und dann proben wir im Block eben in einer Halle auf einer Bühne und die sind sowas von unfassbar nett und flexibel mit allem drum und dran und machen da alles möglich, damit wir da arbeiten können. Ne?
Das ist unglaublich, was sich da, also für mich jetzt seit 20 Jahren haben sich da wirklich auch wirklich Freundschaften entwickelt und diese Möglichkeit ist einfach für uns richtig klasse, weil das Problem ist eben, du probst in irgendeinem kleinen Proberaum, dann klingt das toll, aber wie klingt es dann auf einer Bühne?
Ja.
Und wie fühlt es sich auf der Bühne an? Und das ermöglichen die einfach auch. Ja.
Wir stehen ja schon fast wie auf einer Bühne, ne, wenn wir proben.
Ja, ja. Und wir haben auch die Möglichkeit, dann da zu arbeiten. Und ja.
Und dann als zweites einmal sehr lobend erwähnt, die Bedburger Ritter. Möchte mal eben ins.
Bedburger Ritter sind natürlich, jetzt kommen, dann werden andere dann kommen und sagen, ja, warum hast du uns nicht erwähnt?
Das hat aber einen Grund, das ist, würden sie alle gerne
erwähnen. Bedburger Ritter, da spielen wir ja das Weihnachtstheater
auch. Und das ist vielleicht jetzt eine schöne Brücke, die ich damit schlagen wollen würde, denn Bedburger Ritter sind eben ein rund um Köln-Verein, ihr spielt ja immer nur im Umland, ne, das hören wir ja so oft, aber wir spielen verdammt gerne da, denn das sind einfach Veranstaltungen, die sind mit über 2000 Leuten komplett ausverkauft in einem Festzelt. So. Und die machen wirklich, das sind so Jungs, Marcel und sein Team, die sich wirklich den Hintern aufreißen bis über die Ohren, um eben ihr Brauchtum nicht nur leben zu können, sondern eben auch um das Ganze auf gesunde finanzielle Füße zu stellen.
Ja, auch um auch im Umland Lebensqualität. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man sagt, komm, du kannst auch in Bedburg gut, auch in den, du lebst auf dem Land, Anführungszeichen, aber du hast eben auch Programme, als wenn du in Köln wärst. Super Technik ist auch immer, das ist ja, ich bin in Bedburg im Zelt irgendwann gedacht, habe ich gedacht, boah, das ist echt immer eine gute Technik hier. Mhm. Ich schau mal, wer das eigentlich macht. Da habe ich zum ersten Mal unseren Dominik gesehen und habe mal Hallo gesagt, sag, hör mal, ihr macht das richtig gut hier. Und dann hat er sich gefreut, dann kamen wir irgendwann bei einer anderen Gelegenheit ins Gespräch und als ich irgendwann mal anrufe, sage, hör mal, wir bräuchten einen Techniker, rief er eine halbe Stunde später zurück, ja, ich mach das. Das ist auch über.
Ich mach das selbst.
Ja. Das ist eben auch, der hat uns ein paar Jahre in Bedburg immer gesehen, hat ihm gefallen, die Energie, die wir darüber bringen und als dann unser Manfred Grande in Rente ging, passte das eben wirklich und das ist eben auch ein Beispiel, wie ja, wie man durch kollegialen Umgang an neue Kollegen kommt oder an neue Freunde.
Wahrscheinlich aber auch, weil wir einfach keine Penner sind. Es gibt ja viele Beispiele, wo bei einem Abendessen die Techniker 20 Meter weg von der Band sitzen müssen. Das gibt es bei uns nicht. Wir sind eigentlich, freuen wir uns immer, wenn die Jungs unter uns sind, denn die unterhalten uns immer hervorragend.
Das ist auf jeden Fall, solltest du auch noch bald einen Podcast machen und mit den Technikern, die mal richtig loslassen.
Genau, das ist auf jeden Fall die Best-of-Sprüche. Ja. 45 Minuten Best-of.
Das ist schon.
Ich will auch nicht wissen, was die im Bus, wenn die alleine sind, über uns erzählen.
Ja, ich glaube, das muss man auch, auch besser. So.
Nee, aber zurück über Bedburger Ritter, die machen nicht nur viel Brauchtum und die Säle voll und die Zelte voll, sondern die machen mit uns jetzt auch die Weihnachtsshow am 21. Dezember. Das ist der große Abschluss unserer Tour mit unserem Weihnachtstheater. Und auch da haben die zwei Vorstellungen im Schloss Bedburg nahezu ausverkauft.
Ja.
Die aktivieren wirklich jeden, der Weihnachten schreiben und aussprechen kann, der da hinkommt. Und einfach um die Bude voll zu kriegen und dann einfach eine coole Zeit zu haben.
Ja. Komm mit mir nach Italien, heißt es, ne? Ja,
komm ein bisschen mit nach Italien.
Ach, ein bisschen
mit. Ich habe letztes Jahr auf der Bühne gestanden und wieder in so einem hellen Moment gesagt, nächstes Jahr heißt das Stück, komm ein bisschen mit nach Italien, mit den größten Hits von Peter Alexander und Katharina Valente.
Ja.
Und da habe ich mir jetzt in der Vorbereitung zur neuen Show die Greatest Hits mal angehört. Von ja. Peter Alexander gibt es eigentlich genau 3 Lieder, die richtige Greatest Hits sind. Ich habe schöne Dinger gefunden.
Ich bin gespannt. Die Proben gehen ja erst los. Müssen wir erstmal, unser Sessionsprogramm ist jetzt ja knapp am Start und wir haben uns jetzt für ja, Mitte November, eigentlich direkt nach dem 11.11. geht es schon auch mit den Weihnachtsproben los.
Ja klar. Und dann schlüpfen wir wieder in verschiedene Rollen und dann wird wieder gesungen und dann gibt es den alten Krempel von früher und es wird einfach eine schöne Zeit
werden. Ja, das stimmt. Das ist echt verrückt.
Ja. Ich lese täglich einen alten Liebesbrief, der ewig lang in meiner Lade schlief. Ja,
ach, siehste. Das ist aber schön.
Das blaue Band, drum trugst du eins im Haar, als noch Frühling war bei uns. Das ist doch schön. Das ist Peter Alexander.
Das ist Peter Alexander.
Ja.
Ich habe bei Peter Alexander, denke ich immer eigentlich nur, hier steht ein Mensch, er steht vor dir, wie kommt er rein und so weiter.
Die kleine Kneipe in unserer Straße.
Und die kleine Kneipe, hier steht ein Mensch. Aber der Peter Alexander war ja auch ein Showphänomen, der war ja weniger ein Chartsänger.
Ja.
Sondern er hat eben diese unfassbaren Samstagabendshows, wo noch ganz Deutschland vorm Fernseher saß, gemeinsam. Das waren Einschaltquoten von 20 Millionen.
Ja, siehst du, ist so ein bisschen wie bei uns, ne?
Träumt jetzt immer noch jeder YouTuber von.
Das stimmt. Ja, ich glaube, wir sind so langsam, aber sicher sind wir durch für heute. Wir müssen nämlich gleich auch auf die Bühne. Es geht gleich ins schöne Krefeld.
Ja.
Tatsächlich dritten Auftritt diese Session schon. Auch wenn wir noch nicht den 11.11. hatten, aber angefangen haben wir eigentlich traditionell bei den Grielächern auf dem Herrenfrühschoppen.
Stimmt, ja.
Das war aber auch schon, boah.
Das war Ende Oktober, ne?
Ja.
26 oder sowas, ich weiß nicht mehr.
Nee, Anfang Oktober irgendwie. War auf jeden Fall irgendwann mittendrin.
Ja, genau.
Ja. Und dann gab's.
Dann gab es in Bonn waren wir.
Letzte Woche.
Letzte Woche mit diesem wunderbaren Herrensitzung, wo die Bühne in der Mitte steht, wo man wirklich dann nach links und nach rechts spielt. So wie früher beim Oktoberfest oder beim Kölschzelt.
Das hasse ich ja, ne?
Man weiß gar nicht, wohin man schauen soll.
Center Stage, da kommen sie immer an und sagen, wir haben eine Center Stage. Kann man verstehen, ne? Wenn man sagt, so, wir haben jetzt irgendwie jahrelang hier ein Zelt von 500 Metern gehabt und die immer hinten sitzen, die sehen quasi ja nichts von der Bühne.
Ja,
stellen so die in die Mitte.
Schon speziell, aber dadurch, dass wir, wie gesagt, beim Kölschzelt das regelmäßig gemacht hatten und beim Oktoberfest, wissen wir schon ungefähr, wie es geht, aber es ist trotzdem immer wieder was Neues.
Ja. Und jetzt geht es tatsächlich heute nach Krefeld, morgen geht es weiter in Kölle und dann haben wir WDR, am Montag im Sendesaal.
Genau, da lassen wir die Indianer klingen.
Genau, und am Dienstag haben wir endlich wieder den schönsten Tag im Jahr, der 11.11. So.
Ja, dann tschüssi und bis bald.
Abschließende Worte.
Alles Gute. Tschö.